Herzlich willkommen bei Des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und unterhalten uns hier mit Klassik. Heute geht es um radikale Vielfalt und die Frage, wie eine zeitgenössische Musik klingen kann, die der längst Realität gewordenen Diversität unserer Gesellschaft entspricht. Dafür hat sich David Maria beim Festival Heidelberger Frühling mit Max Czolek und Igor Levit live auf der Bühne unterhalten.
Max Czolek ist Lyriker und Publizist. Er macht Theater, unter anderem am Gorki-Theater in Berlin. Und er kuratiert zum Beispiel für das Jüdische Museum Frankfurt oder die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Igor Levit ist einer der gefragtesten Pianisten unserer Zeit mit sehr, sehr vielen CD-Einspielungen und Preisen. Ihr hört ihn gerade im Hintergrund spielen. Das Stück heißt »The People United Will Never Be Defeated« und ist ein chilenisches Protestlied, in 38 Variationen verarbeitet von Frederik Schewski.
Im zweiten Teil des Podcasts beschäftigen wir uns dann ganz konkret mit einem Orchester, das diese radikale Vielfalt lebt, dem Berliner Trickstar Orchestra. Hierfür haben wir die beiden künstlerischen Leiter Simin Samavati und Ketan Bhatti in Neukölln besucht. Es ist also eine ziemlich volle Folge und bestimmt auch nicht die letzte zu diesem Thema. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören und wie immer freuen wir uns über eure Kommentare und Gedanken.
Also wir wollen uns fragen, was radikale Vielfalt eigentlich ist, was das in unserer Gesellschaft, in unserer deutschen Gesellschaft auch bedeutet. Und es wäre aber auch interessant, dann glaube ich, zu gucken, was das eigentlich in der Welt der klassischen Musik bedeuten könnte. Max, vielleicht magst du mal ein bisschen erläutern, was dieser Begriff so beinhaltet, worum es da geht.
Ja, voll. Schön, heute hier zu sein. Ja, Igor, schön, dass wir mal das Panel teilen zusammen. Wir kennen uns persönlich, aber wir haben noch nicht zusammen ein Panel geteilt. Radikale Vielfalt ist ein Konzept, was ich gar nicht selber erfunden habe, sondern was wir gemeinsam im Institut für Social Justice und Radical Diversity, radikale Vielfalt, entwickelt haben. Und da geht es erstmal darum zu überlegen, auf welche Weise wir uns Gesellschaft eigentlich vorstellen. Also was glauben wir, ist eine Gesellschaft? Was hält eine Gesellschaft zusammen? Was sind große Gefahren für eine Gesellschaft und was macht sie wehrhaft? Und ich würde behaupten, wir alle haben bestimmte Vorstellungen davon, bringen wir mit, und die haben wir irgendwo her. Die kommen nicht, also die fallen nicht vom Himmel, die haben auch nicht nur was mit Geschmack zu tun, sondern die haben wir so vermittelt bekommen. So eine Vorstellung wie eine Gesellschaft, deren eins ihrer großen Probleme ist ihre Vielfalt, ist die Grundlage von so einer Forderung wie der nach Integration. Das ergibt nur Sinn, Integration zu sagen, wenn man glaubt, dass Vielfalt ein Problem ist. Sonst würde man ja nicht Integration fordern. Das heißt also, ich sage das nur, um klarzumachen, es gibt bestimmte Grundannahmen, egal ob man die sich klar macht oder nicht, die damit zu tun haben. Und ich habe, also meine beiden Essaybände, Desintegriert euch und Gegenwartsbewältigung, handeln eigentlich davon, auf welche Weise die plurale Demokratie, die plurale Gegenwart, BRD, mit politischen Konzepten und Vorstellungsräumen agiert, die ja fast schon in einem Widerspruch stehen zu der Gesellschaft, wie sie heute eigentlich ist. Weil die Gesellschaft ist faktisch, und das ist der erste Aspekt von radikaler Vielfalt, faktisch eine der radikalen Vielfalt. Und das sehen wir in jeder Statistik. Über ein Viertel der Menschen, die heute in Deutschland leben, haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Dazu kommen sexuelle Minderheiten, es kommen Männer und Frauen, es sind alle möglichen Differenzkategorien, die in dieser Gesellschaft existieren. Und die Frage ist, glaube ich nicht, finden wir das gut oder nicht, sondern eher, was machen wir damit? Ja, weil es keine Entscheidung ist, die wir sinnvoll fällen können. Und da kommen wir zum zweiten Aspekt der radikalen Vielfalt, nämlich der normative, der, sagen wir mal, der einen Anspruch formuliert, nämlich die Frage, wie können wir die Gesellschaft so denken, dass alle von ihr geschützt werden und nicht nur manche? Oder nicht nur manche mehr und andere weniger? Und dazu gab es doch Anlass, die letzten Jahre immer wieder davon auszugehen, dass wir in einer Gegenwart leben, in der nicht alle gleichermaßen geschützt werden. In der Menschen, die zum Beispiel von rechten Terror aufs Korn genommen werden oder die Synagoge in Halle, die um Polizeischutz bittet und den nicht bekommt, dass wir also in einer Situation leben, in der Menschen unterschiedlich gut geschützt werden. Und das wäre die Forderung, die eine Idee der radikalen Vielfalt formuliert, auf gesellschaftlicher Ebene.
Igor, was ist deine Perspektive dazu? Du bist Jude, wie Max auch, und hast selber auch schon Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht in Deutschland. Was ist deine Perspektive auf diese Vielfaltsidee oder dein Gefühl auch?
Ich versuche mal beides zu beantworten. Meine persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus sind zuallererst meine persönlichen Erfahrungen mit Antisemitismus. So, die hat es gegeben, die gibt es immer wieder in der einen oder anderen Form. Sie unterscheiden sich in der Sprache, sie unterscheiden sich in den Gesten, in den Kontexten. Es sind immer verschiedene Formulierungen, die eigentlich immer das Gleiche sagen, nämlich, du gehörst nicht zu uns. So, das kann auf vielfältige Art und Weise dir gesagt sein. Einer wie du war hier zu leben nicht mehr vorgesehen, ist eine Variante. Bemerkenswert, was für einen tollen Bach du spielst, aber noch bemerkenswerter ist es, dass es so bemerkenswert ist, weil du ja eigentlich nicht zu diesem Kulturkreis gehörst. Das ist eine andere Variante. Das war ein Lob. Also es gibt unzählige Varianten. Ich muss aber dazu sagen, dass mit vielleicht zwei Ausnahmen, und dann versuche ich quasi die Brücke zu schlagen zu dem Land, zu diesem Land, und da fand ich interessant, was Max gerade gesagt hat, es gibt eine faktische Realität und es gibt Geschichten, die uns erzählt werden. Und ich will mich eigentlich nur auf die faktische Realität fokussieren. Ja, auch mir wurde schon gedroht, mich von der Konzertbühne zu schießen. Und mein Leben ist ja ziemlich transparent, man weiß ja, an welchem Datum ich auf welcher Bühne stehe. Da braucht man nur www und zu tippen und dann weiß man es. Klar ist das passiert. Klar hat mich das genervt. Also, und zwar, verzeiht, wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal was, benutze jetzt mal ein unflätiges Wort, ja, zu Scheiße hat es mich genervt. Ich war sauer, vor allen Dingen sauer. Nicht, weil ich mich gefährdet gefühlt habe, sondern vor allen Dingen, weil es mir A, buchstäblich Raum genommen hat. Ich konnte mich eine Zeit lang nicht frei bewegen, wie ich wollte. Menschen, die ich sehr liebe, haben sich sehr große Sorgen gemacht, teilweise viel größere als ich. Und das nervt. Was das aber nie hervorgerufen hat, und das ist quasi die Brücke zu der faktischen Realität dieses Landes. Ein Land, das mir sehr nahe ist und das ich deswegen auch nie aufhören werde, in aller Härte zu kritisieren, wenn ich es kritisieren will. 27 Jahre bin ich jetzt hier, ich habe mich noch nie hier substanziell in Gefahr gefühlt. Freundinnen und Freunde von mir schon. Die erleben eine ganz andere Realität. Die erleben eine ganz andere Intensität von Gefährdung. Eine ganz andere Form von Nicht-Stattfinden in der gesellschaftlichen Erzählung, medial, kulturell, politisch, buchstäbliches Nicht-Stattfinden. Das können People of Color sein. Der Katalog ist sehr, 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 sehr lang. Und insofern, Ich kann nicht, und da gehe ich nicht mit, und das sage ich auch zu einigen, ziemlich vielen meiner jüdischen Freundinnen und Freunde. Jede Geschichte und jede Variation von Ausgrenzung hat ihre ganz eigenen Kontexte, ganz eigenen Regeln. Aber ich weigere mich davor, die eine Ausgrenzungsvariante auszuspielen gegen die andere Ausgrenzungsvariante. Und das passiert in Deutschland häufig. Zu häufig. Und trotzdem fühle ich mich hier deswegen alles in allem schwer okay, weil ich auch Tag um Tag diese faktische Realität sehe, in der wir leben, die natürlich aber auch von einigen Seiten Tag um Tag angegriffen wird. Aber die Realität hält ja trotzdem noch.
Dieses Stattfinden, was du gerade angesprochen hast, das würde mich interessieren. Hast du denn, wenn wir das jetzt mal auf die Musik übertragen, hast du denn im Bereich der klassischen Musik eigentlich das Gefühl, dass da genug stattfindet, dass da genug Vielfalt passiert?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Und ich will nicht hier, ich versuche es mal kurz zu machen, weil ich will ja nicht hier Monologe halten. Einerseits ist Musik per se radikale Vielfalt. Per se. Weil sie eine Kunstform ist, die radikal vielfältig ist. Ich kann diese Serviette in die Hand nehmen und ich kann sie halten und ich kann sie berühren und ich kann sie spüren. Und ich kann sie auch aus der Hand wieder rauslegen. Ich habe einen materiellen Besitz. Was ist denn Musik, wenn nicht, halten Sie mal fest, Sie können nicht. Das heißt, jedes musikalische Erlebnis liegt einzig und allein bei jeder Hörerin und jedem Hörer. Es ist ein Unikat per se. Das heißt, per se ist Musik Vielfalt. Und es hört nicht auf, Vielfalt zu sein. Deswegen sind auch so viele Diskussionen, wenn es um Vielfalt in klassischer Musik geht, so unendlich doof, weil plötzlich ist es ein Vorwurf, weil Beethoven weiß war. Ja, pardon me, so fucking what? Aber es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt und buchstäblich hätten diese 7 Milliarden Menschen Zugang dazu, gäbe es 7 Milliarden verschiedene Empfindungen gegenüber dieser Musik. Das ist die eine Seite. Aber jetzt kommt die andere Seite, und das ist quasi in 5 Sätzen gesagt, wir haben uns so eine Erzählung mit Musik zurechtgelegt, die da heißt, Musik sei ja die internationale Sprache, die alle verstehen, die ganze Welt. Das ist ein ganz schön abgehobener Gedanke zu sagen, also ich weiß, dass die ganze Welt mich versteht. Aber wenn wir uns sehr viele Programme anschauen, die wir so spielen in unserer Welt, dann spielen wir von den real je existierenden Komponistinnen und Komponisten vielleicht 5% und von dem, was sie geschrieben haben, vielleicht auch nochmal 5. Und insofern ist es beides. Es ist per se Vielfalt und es ist eine ungeheure Ignoranz.
Da sind wir eigentlich gleich schon beim Kanon, ne? Also wir haben einen sehr eurozentristischen Kanon. Es ist eigentlich schade, dass Elisa nicht da ist, die mit Outer National eine Konzertreihe hat, die sich genau dieser Problematik eigentlich widmet, indem sie Verbindung sucht zu außereuropäischer Kunstmusik. Die gibt es ja nämlich auch. Und gerade dieses von dir ja auch kritisierte Wort von der Musik als universaler Sprache und so weiter, das bezieht sich dann ja meistens auch auf Mozart, ne? Und der ist ja halt nicht universell verständlich. Und auch nicht die einzige Musik.
Ja, also ich finde das, was Igor gerade als eine Erfahrung geschildert hat, dieses ich bin beeindruckt davon, wie gut du das spielen kannst, und zwar beeindruckend ist auch, dass ich beeindruckt bin davon und so. Das geht ja auf eine ganz bestimmte auch Lesart zurück, die, ich sage mal, also ein Fachbegriff wäre, den Kanon durchmachtet, also die dafür sorgt, dass bestimmte Dinge stärker im Vordergrund stehen und andere nicht. Und diese Durchmachtung ist aber subtiler, als man glaubt. Also es ist nicht so, dass häufig nicht so, vor allem in Kreisen von Menschen, die von sich selber glauben, dass sie aufgeklärt sind, ist es nicht so, dass man Vorurteile hegt, offensiv. Aber man sagt sowas wie, das ist einfach keine gute Kunst. Ja, auch da wieder, dahinter liegen bestimmte Vorstellungen, was gute Kunst ist. Und diese Vorstellungen sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben eine bestimmte Geschichte. Und wenn wir uns, das habe ich mir aber in Bezug auf Literatur angeschaut, das müssen Sie jetzt entscheiden, oder Igor muss gleich sagen, ob das was mit Musik zu tun hat. Ja? Aber ich würde sagen, in Deutschland gab es nach 1945 ein Riesenproblem, nämlich die Frage, wie kann man Deutschland neu denken? Oder wie kann man so etwas wie eine gute deutsche Geschichte denken, auf die man sich weiter beziehen kann? Und ich glaube, eine der entscheidenden Operationen war die Trennung zwischen schlechter Politik und guter Kultur. Aber diese Idee, dass Kultur gut ist und das muss man sozusagen, das kommt noch, geht damit einher, nichts mit Politik zu tun hat, weil sonst wäre sie ja quasi berührt von diesem Schlechten, die hätten die Romantiker, glaube ich, ganz anders gesehen. Ja? also weil wir jetzt hier in Heidelberg sind, sage ich mal die Romantiker. Also der deutsche Nationalismus, das deutsche völkische Denken ist überhaupt nicht nachvollziehbar ohne die Idee kultureller Überlegenheit. Das hängt miteinander zusammen. Und die Vorstellung einer guten Hochkultur ohne Bezug auf Politik, eine Sache, die mir in Bezug auf Literatur immer wieder begegnet, die hat mit der Geschichte selber nicht so viel zu tun, sondern mit einem bestimmten Versuch, diesen Ort des Guten in der Geschichte zu identifizieren und ihn dann als Bezugspunkt zu ermöglichen für eine Gegenwart. Und dagegen würde ich sagen, naja, aber wenn wir das so denken, dann hat das einen Nebeneffekt. Ich verstehe ja, warum das so ist, aber der Nebeneffekt ist, dass ich all die künstlerischen Strategien ausschließen muss, die diese Art von Verbindung stark machen. Also sowas wie Menschen, die Kunst als Akt des Widerstandes verstehen oder für die Kunst ein Teil ihrer Strategie des Überlebens ist, die fallen raus aus meinem Kanon, weil das ist keine gute Kunst, weil ich muss ja die Kunst, ich erinnere daran, stabilisieren, indem ich sage, sie hat mit Politik nichts zu tun. Ja? Oder nochmal anders gesagt, Leute, die im Kanon sind, die auf eine Weise Gedichte zum Beispiel geschrieben haben, Menschen wie Heinrich Heine, die werden auf eine ganz bestimmte Weise interpretiert, sodass man quasi bestimmte Anteile wie nicht so laut macht. Und ich glaube, radikale Vielfalt in Bezug auf den Kanon würde vielleicht auch bedeuten, die Kunstbegriffe zu vervielfältigen und zu sagen, es gibt einfach wirklich unterschiedliche Archive. Und was bedeutet es eigentlich, Kunst als Widerstandsform zu verstehen? Und ist es nicht genauso Hochkultur wie alles andere auch? Ne? Also was man sonst so reinnimmt. Also sozusagen, ich will sagen, ich glaube, über diesen radikale Vielfaltbegriff lässt sich vielleicht was aufbrechen, lässt sich vielleicht etwas in Bewegung setzen. Weil ich überzeugt bin davon, dass wir, wenn wir die Gegenwart anders denken wollen, die Vergangenheit neu erzählen müssen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Dass die Art und Weise, wie wir uns die Geschichte erzählen und zurechtlegen, immer, Stichwort Stadtschloss in Berlin, dass diese Art und Weise so eine Art sozusagen Struktur bereitstellt dafür, wie wir die Gegenwart verstehen können. So, und damit sind wir wieder an dem Punkt, den ich eben gemacht habe, wenn die Gegenwart eine radikal vielfältige ist, wir aber mit politischen Konzepten operieren, die dieser Gegenwart nicht gerecht werden, dann müssen wir auch zurückgehen und in die Geschichte schauen und überlegen, wie können wir die Geschichte so erzählen, dass wir eine Gegenwart anders deuten können.
Die Musik hat ja nun keinen Text und ist damit vielleicht die uneindeutigste auch aller Künste. Wie würdest du das sehen, Igor?
Und schutzloseste in dem Moment. Natürlich, weil sie ist quasi von vornherein unterworfen den Entscheidungen der Lebenden. Wie wir sie kontextualisieren, wehren kann sie sich dagegen nicht. Der Beethoven wird nicht aus dem Grab hochkommen und sich wehren. Das wird er nicht machen. Es gibt ein paar Kollegen und Kolleginnen von mir, die ja gerne sagen, dass über ihrem Klavier ein Foto von Beethoven hängt oder ein Bild von Beethoven, der gibt ihnen Klavierunterricht. Das ist ein interessantes Konzept. Faktisch stoße ich da intellektuell an meine Grenzen, der wird sich nicht wehren. Und jetzt ist irgendwie ein nicht besonders originelles, beinahe langweiliges, aber glaube ich einfach greifendes Beispiel. Nehmen Sie die Ode an die Freude, die steht für etwas, die ist ja zur Hymne gemacht worden, erklärt worden, das waren Entscheidungen. Der Macron kann damit aus dem Élysée-Palast irgendwie rausspazieren und damit ein Zeichen setzen. Ich kann damit in London auf die Bühne gehen und den englischen Rechten auf die Nerven gehen damit. Wir können das Stück auch, während in Hamburg gefühlt der Bürgerkrieg gerade tobt, können wir dieses Stück in der verschanzten Elbphilharmonie Trump und Putin vor die Füße werfen. Ich will überhaupt nicht deuten, was Gebrauch oder Missbrauch ist. Ich will nur sagen, das passiert. Und bei der Ode an die Freude ist es natürlich noch mal ein Stück radikaler, weil da eben ein Text kommt. Und natürlich kann in so einem schrecklichen Beispiel, wie jetzt dem Beispiel damals in Hamburg, ist es ja ad perversum geführt. Nicht wahr? In diesem Moment von alle Menschen werden Brüder zu singen, während draußen das passiert und drinnen diejenigen sitzen, die da saßen. Und das war ja eine Entscheidung unserer ehemaligen Bundeskanzlerin zu sagen, ich will, dass das da programmiert wird.
Und jetzt könnte ich finde das verrückt. Aber es ist eben passiert, muss man aber auch fairnesshalber sagen, ja, davon ist jetzt auch nichts untergegangen. Ja, ist halt passiert. Und klar, wenn das ist eine Gefahr, also Gefahr, aber es ist eine Schutzlosigkeit der nonverbalen Musik, dass sie eben ausgeliefert ist, auch. Aber es ist eine ungeheure Stärke dieser nonverbalen Musik oder wie auch immer, dass sie, wie der große Ferruccio Busoni sagte, sie ist tönende Luft, sie ist nicht greifbar, sie gehört allen und niemandem, sie ist nicht einsperrbar. Das ist ein bisschen wie Humor. Noch nicht mal Literatur. Ich brauche immer noch, wenn ich jetzt nicht gerade ein Buch auswendig gelernt habe, brauche ich ja das Ding, um es zu lesen. Aber für Empfindungen wie Humor, und es gibt ja diese tollen, ich weiß nicht, wer von Ihnen das um die Zeit der großen, großen Romane, Sonnenfinsternis, Arthur Koestler, diese Geschichten, diese Kontexte der während der stalinistischen Säuberung Gefangene, wie oft gibt es ja den Satz, ja, den Humor kann man nicht einsperren. Schostakowitsch spricht davon, ja auch im, ich meine, nicht wahr, das alles ist ja real existierend. Insofern ist es auch eine riesengroße Chance und Stärke. Und sie wird, letzter Satz, und da kommen wir hoffentlich auch später drauf, jetzt in dieser aktuellen Zeit, in der wir leben, ist gerade Kultur und auch und vor allem Musik gerade extrem gefährdet, von einem Humanismus abgekoppelt zu werden, wo man sein Gegenüber achtet. Wir kommen da später drauf. Aber da greift gerade ein Nationalismus um sich, der nicht ungefährlich ist.
Kannst du sagen, was du damit meinst mit dem Nationalismus?
Es ist nicht einfach. Also es ist, wir haben das ja vor, wir haben es ja vor drei Tagen, glaube ich, erlebt. Es ist wirklich kompliziert, es fällt mir schwer, auch darüber Urteile zu fällen, weil mich das einfach überfordert, aber es tut mir weh. Und das ist das, was ich zum Ausdruck bringen will. Es gab ein großes Konzert in Berlin auf Einladung des Bundespräsidenten. Haben die Berliner Philharmoniker gespielt. Im Zentrum des Programmes stand ein aus Kiew geflohener Komponist, Valentin Silvestrov, der wichtigste ukrainische Komponist. Der hat Stücke geschrieben auf dieser Flucht. Das stand im Zentrum des Programmes. Und ja, es war eine politische Veranstaltung, weil eben Einladung des Bundespräsidenten. Es ist eben kein Konzert der Berliner Philharmoniker. Und da spielten belarussische Künstlerinnen und Künstler, ukrainische, russische, alle gemeinsam auf der Bühne. Und der ukrainische Botschafter, dessen Land gerade vernichtet wird, dessen Leute gerade umgebracht werden, der nun wirklich also alle Wut ausdrücken nicht nur darf, sondern muss und sollte, die er will. Und niemand, ich würde mir niemals erlauben, diese Wut, auch die radikale, die er gerade hat, auszudrücken. Nochmal, sein Land wird gerade zerstört. Ist rausgegangen und hat gesagt, wie können die es wagen, russische Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne zu setzen und belarussische und auf große russische Kunst in Anführungszeichen haben, Zitat, meine Leute keinen Bock, Zitat Ende. Und alles an mir versteht diesen Mann gerade. Alles an mir versteht diesen Mann gerade. Aber wenn wir der Kunstidee, der musikalischen Idee, den Humanismus, das Miteinander entziehen, weiß ich nicht, dann bricht was, dann geht was kaputt. Und wie gesagt, die Situation überfordert mich, aber es ist gefährlich.
Ich würde vielleicht auch sagen, vielleicht ist auch einfach nicht der Zeitpunkt für so eine Art von Geste auf Ebene des Bundespräsidenten. Also ich finde, was soll das? Was will man damit machen? Es ist ja Krieg. Was will man? Hat man irgendwas geleistet, wenn man diese Veranstaltung durchführt? Wer fühlt sich besser danach und warum? Und deswegen würde ich auch sagen, also ich mache sowas nicht, nie. Ich sitze nicht umsonst im Gorki-Theater und mache da Veranstaltungen. Oder ich glaube auch nicht, dass die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur mir ein Bundesverdienstkreuz verdienen werden, sozusagen. Also es gibt keine Meine ganze Vorstellung von Kunst ist eigentlich eine, die probiert, die Sicherheit, mit denen Sie hier reinkommen und die Sicherheit, mit der Sie glauben, wer ich bin, zu destabilisieren mit den Dingen, die ich tue. Und ich glaube, das allein ist natürlich nicht besonders staatstragend, weil Staaten tendenziell ja irgendwie eine Geschichte erzählen wollen davon, wer sie sind, warum sie gut sind, warum sie wichtig sind und warum es sinnvoll ist, weiter an sie zu glauben. Und das am Ende das, was sie aufrechterhält, der Glaube. Und da würde ich sagen, das ist nicht, wofür ich glaube, wofür Kunst da ist. Und also der ganze Impuls von Desintegriert euch ist zu sagen, ich glaube auch, es ist historisch, auch meiner eigenen Familiengeschichte gegenüber, irgendwie auch abwegig, diesem Deutschland zu versichern, dass es jetzt wieder gut ist. Es scheint mir irgendwie abwegig. Damit müssen die Leute alleine klarkommen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, das war das, was Desintegriert euch als Impuls gemeint hat, zu sagen, nein, 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 nein. Nein, nein, wir wollen was ganz anderes. Es geht hier eigentlich um die Frage, was bedeutet es eigentlich, Jüdischkeit neu zu denken? Was bedeutet dieser Bruch, der seit 3 Jahrzehnten in Deutschland stattgefunden hat, der jüdische Gegenwart radikal verändert hat, so wie sie seit 45 nicht mehr gewesen ist und so wie sie auch vor 33 nicht war? Das ist etwas völlig Neues. Und je mehr sich das herausschält, umso weniger hat es zu tun mit der Erwartung an Jüdischkeit. Und ich glaube, diese Frage, dafür den Blick überhaupt zu bekommen, das ist auch ein Akt der radikalen Vielfalt. Also zu fragen, wie schärfen wir unsere eigene Wahrnehmungsfähigkeit dafür, dass das, was da ist, nicht unbedingt dem entspricht, was wir uns wünschen oder was für Fantasien wir so mitbringen.
Also Wahrnehmung schärfen auch durch extreme oder radikale Provokation. Ich habe mir so eine Podiumsdiskussion angeguckt am Gorki-Theater, wo du auch involviert warst. Und ich fand das ganz interessant. Danach hat das Publikum sich auch beteiligt an der Diskussion. Dazu sind sie übrigens auch sehr herzlich aufgerufen. Da steht ein Mikrofon. Da kann man jederzeit hingehen und sich einmischen. Wir geben dem aber mit Sicherheit am Ende auch noch einen größeren Raum. Jedenfalls habe ich mich da gefragt, da kamen dann diese Stimmen aus dem Publikum und da habe ich gedacht, so vom Niveau und auch von der Stoßrichtung der Stimmen, die ich da gehört habe, hätten die eigentlich auch alle auf der Bühne sitzen können. Also das Publikum des Gorki-Theaters, wo provoziert man die eigentlich noch sozusagen? Also, oder weißt du, was ich meine?
Ja,
also,
ja, das ist
wie kommt man
Frage.
Raus aus der Bubble?
Ja, sicher. Ja, na gut, das ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube... Bubble ist ja ein Kampfbegriff, der eingeführt wurde eigentlich in den USA, um vor allem Linken gegenüber zu sagen, das, was ihr seht, ist nicht die gesamte Gesellschaft. Aber Hand aufs Herz, wir alle bewegen uns in Bubbles. Freundeskreise, Leute, die ähnlich denken wie wir. Wer sucht sich denn absichtlich Freunde, die radikal in Frage stellen, dass man zum Beispiel in diesem Land leben darf? Das ist eine skurrile Vorstellung, dass man das tut. Und ich glaube, es ist vielleicht auch wichtig, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit einer Kollegin aus Frankfurt am Main, wo ich ja diese Ausstellung zur Kulturgeschichte jüdischer Rache eröffnet habe vor ein paar Wochen. Die meinte also, Frankfurt ist so toll, weil da trifft man auf so viele Menschen, die auch anderer Meinung sind. Und ich denke mir, ja, und das stimmt wahrscheinlich in Deutschland für 95% der Städte, weil in Deutschland ja die meisten Städte nicht so groß sind. Und vielleicht müsste man sagen, das Besondere an Berlin ist, dass es in der Lage ist, Räume zu gestalten, die tatsächlich, und jetzt nehme ich ein anderes Wort statt Bubble, Schutzräume sein können, indem man also in der Lage ist, gemeinsam erstmal einen Gedanken zu entwickeln, bevor irgendjemand sagt, aber. Ja, oder mit Lena Störfaktor, eine Rapperin aus Berlin, gesagt, denn dann liebe ich Rap, weil dann kannst du mich nicht unterbrechen mit deinem scheiß Aber. Also was wenn man tatsächlich einfach auch mal miteinander denken will, und nicht immer gleich auf die Ansprüche und die Einwürfe und die Fragestellung reagieren möchte, die andere Leute formulieren. Ich glaube, das ist in einer Gesellschaft ab einer gewissen Komplexitätsstufe total wichtig. Ne? Weil wenn wir permanent nur mit zum Beispiel den Rechten oder der AfD oder so reden, ja, dann müssen wir ja immer wieder von vorne anfangen, Dinge zu erklären. Und das Problem daran ist, dass es Teil der Strategie ist, dass sich immer wieder von vorne anfangen muss. Das heißt, das Erklären selber ist bereits eine Ablenkung. Ne, wir haben jetzt seit 77 Jahren erklärt man, dass Antisemitismus Quatsch ist. Und man müsste ja eigentlich auch mittlerweile wissen, dass Juden nicht die Welt regieren. Aber also alle Informationen sind da, aber es gibt es immer noch. Das heißt, das, woran es nicht mangelt, ist Erklärung. Was man aber auch sagen muss, ist, das, was nicht ausreicht, sind Erklärungen. Offensichtlich nicht seit 77 Jahren. Das heißt, man muss vielleicht wirklich sagen, und das war unser Impuls, dann machen wir das jetzt ganz anders. Wir sind fertig mit Erklären. Ihr habt Angst, dass Juden die Welt regieren, zu Recht, weil Juden regieren die Welt. Let's do it. So wie Hip-Hop. Ihr habt Angst vor migrantischen Männern, zu Recht, weil die werden euch eure Häuser wegnehmen. Ja, das ist der Move. Das ist, wie man auch Kunst machen kann. Man muss nicht alles erklären.
Das war ein Teil unseres Live-Pudels beim Heidelberger Frühling mit Max Czolek und Igor Lewitt. Im zweiten Teil der Folge sprechen wir mit Simin Samawati und Ketan Bhatti vom Berliner Trickster Orchestra. Das Trickster Orchestra ist ein Kollektiv internationaler Solistinnen, das gemeinsam einen Schutzraum radikaler Vielfalt gestaltet und über gemeinsame Komposition und Improvisation einen Klang der postmigrantischen Gesellschaft von morgen entwickelt. Ein Bratschist der Berliner Philharmoniker sitzt neben einer Koto-Spielerin und einem Ney-Spieler. Dabei versuchen die MusikerInnen nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern neue künstlerische Möglichkeitsräume radikaler Zeitgenossenschaft zu erobern. Ja, ihr habt euch ja mit Max Czolek und seinem Konzept der radikalen Vielfalt auch schon beschäftigt. Was bedeutet das denn für eure Arbeit?
Also wir finden diese Idee der radikalen Vielfalt erstmal total ansprechend. Also erstmal beschreibt es ja eine Gegenwart. Also das ist ja das Schöne, was er macht, dass er sagt, es ist ja nicht so, dass es irgendwie darum geht, irgendwas zu behaupten, was nicht der Realität entspricht, sondern er sagt ja letztlich, ey, wir sind schon längst in eigentlich einer Gesellschaft und in einer Welt der radikalen Vielfalt. Das Problem ist, dass wir eigentlich Strukturen haben, die das verneinen und die da irgendwie im Widerspruch stehen. Sei es Gesetze, sei es Institutionen, sei es diverse, sag ich mal, ja, Machtverhältnisse, die das verhindern, dass man diese Vielfalt eigentlich sieht. Und ich glaube, für uns konnten wir das ganz gut, glaube ich, übertragen auf, wie wir versuchen, musikalische und klangliche und Texturen in verschiedenste Instrumente, verschiedene Musiktraditionen, dass die auch eigentlich schon längst Teil, zum Beispiel jetzt in diesem Fall hier Berlin, schon längst Teil eigentlich einer Gesellschaft sind und diese Menschen, die eben verschiedenste Instrumente aus verschiedensten Musiktraditionen spielen, schon längst hier vorkommen, aber total unterrepräsentiert sind. Also eben marginalisiert werden, auf bestimmte Plätze verwiesen werden, Randpositionen, Rahmenprogramme oder dann eben solche Begriffe, mit denen sie dann quasi gelabelt werden, wie zum Beispiel Weltmusik, also ein Begriff, der immer auf dieses die anderen verweist, ne? Das sind die anderen. Und ich glaube, für uns war dieser Gedanke der radikalen Vielfalt, zu sagen, ey, wir machen jetzt hier ein Orchester und das soll eigentlich die Diversität der Gesellschaft darstellen oder widerspiegeln. Das heißt, da kommen alle Musiktraditionen, die erstmal existieren, oder nicht alle, also, aber das ist der Anspruch, ne? Das passt, also so viele wie möglich wir, das ist jetzt auch eine pragmatische Frage dann manchmal, kommen irgendwie vor und wir versuchen damit jetzt in diesem Orchester aber irgendwie umzugehen und künstlerisch tätig zu sein und versuchen, Hierarchien abzubauen. Und ich glaube, das ist das, was mich an dem Gedanken interessiert. Radikale Vielfalt heißt eigentlich, es soll alles Platz haben, es soll alles vorkommen und es geht gar nicht darum, irgendwelche Hierarchien und irgendwelche Strukturen, die irgendwas benachteiligen können, irgendwie weiter zu unterstützen, sondern eigentlich möglichst vieles sichtbar machen.
Das klingt ja ziemlich politisch. War das denn bei der Gründung eine politische Idee oder eigentlich eher eine künstlerische, ästhetische?
Ich würde sagen, am Anfang stand einfach die Neugier im Raum, etwas zu entdecken, was man so noch nicht kennt. Ich habe klassische Musik studiert, ich habe Jazz studiert. Meine Eltern kommen beide aus dem Iran. Ich habe natürlich unheimlich viele Begegnungen mit iranischer Musik gehabt. Und für mich war es halt einfach immer mehr, immer weiter, immer was Neues. Vielleicht muss man es einfach noch viel mehr radikalisieren und sagen, okay, wir müssen jetzt eben diese ganzen Sachen, die wir kennen aus unserem Umfeld und was uns noch so einfällt, was wir finden, zusammenbringen. Und dann muss vielleicht da draus etwas ganz Neues entstehen. Und dann sind wir eigentlich später erst auf diese ganzen Bücher gekommen und das Gedankengut, haben auch gemerkt, okay, es ist auch problematisch, das, was wir machen, weil eben die unterschiedlichen Genres in Deutschland nicht auf Augenhöhe verhandelt werden. Das ist schon mal eine ganz große Problematik, finanziell sowieso. Und da ging es dann eben darum, erstmal zu schauen, okay, wie funktionieren die unterschiedlichen Genres? Kann man das alles aufbrechen? Wie muss man das aufbrechen? Kann man wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren? Das ist ja auch nicht nur eine Einbahnstraße, sondern das müssen ja alle auch wollen. Und das wollen vielleicht nicht alle. Das heißt, da muss man erstmal die Leute finden, die das wollen, die auch ja, an dieser Thematik arbeiten wollen. Und dann, jetzt wird Diversität diskutiert, das wurde vor 10 Jahren noch nicht diskutiert und wir haben halt gemerkt einfach, okay, wir machen eigentlich die ganze Zeit und dann kommen auf einmal die Vokabeln dazu und das Diskutieren dazu. Und dann versuchen wir natürlich mitzumachen, auch da, weil wir merken, wir wollen das ja auch, wir wollen, dass sich was verändert. Wir wollen besser arbeiten können, vielfältiger arbeiten können, dass es eine positive Selbstverständlichkeit bekommt und nicht, dass uns jemand sagt, ja, wenn ihr aber ein Orchester jetzt habt, dann müsst ihr das aber so machen und wenn ihr komponiert, dann müsst ihr das so machen und wenn ihr improvisiert, dann muss das so passieren und genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen es so gut es geht, alles auf den Kopf stellen und sagen, ja, wie klingt es aber, wenn wir genau das andersrum machen und wenn wir hier einen anderen Weg gehen und da bewusst einen Umweg gehen, bis wir zu diesem Ziel kommen und wie klingt das Ziel und so weiter.
Also es ist eigentlich total musikalisch gewesen, also von Anfang an. Ne? Also es ging eigentlich um Texturen, wie klingt, ne? Wie klingen diese Instrumente mit denen, wie können die eigentlich in eine Kommunikation treten, wie können die überhaupt zusammenspielen, wenn die eine so stimmt, die andere so intoniert, auf denen eigentlich das Instrument eigentlich auf einem ganz anderen System von Musik beruht als das andere, wie kann man da eigentlich zusammenkommen und was daraus entsteht in dieser Interaktion. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann, wie Sümin sagt, finde ich, ist eigentlich so, dass man dann erst mit der Zeit irgendwie merkt, dass das eine politische Dimension hat. Und eigentlich von der Musik kommen diese politische Dimension bemerken und vor allem dann in der Praxis merken, wie du auch gesagt hast, eigentlich, wir haben hier ein Problem, wir können gar nicht, weil die Strukturen sind gar nicht so. Wo ist denn eigentlich das Geld? Ach, das kriegen ja die nur. Und wer sind wir denn? Und das
sind ja so ein bisschen die Schwierigkeiten des Zwischenraums. Was reizt euch denn daran künstlerisch?
Also das war irgendwie, es war immer so. Ich weiß es echt nicht. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich glaube, das war bei dir auch so. Ich habe jede Musik, die ich gemacht habe, ich war nie an dem sogenannten Kern interessiert. Ja? Also wenn man jetzt, früher habe ich Hip-Hop gemacht, ich habe Rock gemacht, ich habe dann irgendwann Jazz gemacht, alles Mögliche. Und es hat mich immer nur da interessiert, wo es sich irgendwie wo es sich mit was anderem, was artfremd war, scheinbar artfremd, das hat mich gereizt, also das hatte ich nicht bemerkt, das habe ich nicht reflektiert. Ne? Wenn ich Jazz gemacht habe, wollte ich aber irgendwie da noch irgendwas dazu tun, was es da noch nicht, sage ich mal, im Kern vorhanden war. Aber Standardspielen, also das hat mich halt im Studium natürlich so als Ausbildung interessiert, aber nicht künstlerisch. Und das heißt, immer da, wo ich merke, oh, hier passiert was, was ich nicht, das ist unbekannt. Vielleicht kann man so sagen, der Spaß am Nichtverstehen. Der Spaß am Nichtverstehen, aber damit umgehen müssen. Das ist, glaube ich, vielleicht das, was uns verbindet.
Du hast gerade die Unterschiedlichkeit der Instrumente und den Reiz des Zusammenbringens dieser unterschiedlichen Klanglichkeiten angesprochen, aber die bringen ja auch Menschen mit und die kommen ja aus den entsprechenden Musiziertraditionen, die ja genauso unterschiedlich sind. Wie funktioniert denn das miteinander und vor allem, wie organisiert ihr das auch untereinander?
Ja, wir organisieren das mit viel Schmerzen und mit viel Leidenschaft und Geduld. Ich glaube, Geduld ist eine gute Vokabel und natürlich einfach lernen. Wir machen das ja schon seit 2013 und es ist wirklich so, man muss die Menschen kennenlernen. Das macht unheimlich viel aus. Also Besetzung ist eh das A und O. Man braucht Leute, die wirklich Lust haben und die eine Offenheit dafür haben. Es muss groß genug sein, meiner Meinung nach. Also klein funktioniert es für mich auch nicht. Zumindest wenn ich diesem Gedanken der radikalen Vielfalt auch gerecht werden möchte, dann müssen einfach auch radikal viele Menschen da involviert sein. Da kommen wir natürlich aus finanziellen Gründen immer sehr schnell an unsere Grenzen. Wir versuchen quasi mit jedem Projekt schon maximal viele MusikerInnen oder KünstlerInnen mit hineinzunehmen und das funktioniert nicht immer.
Das, was es, glaube ich, ausmacht, also Sümin meinte ja gerade, Casting ist alles, ne? Würde ich nicht mehr aussagen. Also ich würde sagen, 90% unserer Arbeit besteht darin, die richtigen Leute im richtigen Zeitpunkt in den richtigen Kontext zu stellen. Und das bedeutet aber letztlich einfach, dass es natürlich alles Menschen sind in einem Orchester, die eben auf der einen Seite halt so eine Meisterschaft quasi haben, ja, also eine wirkliche Exzellenz. Das ist alles exzellente MusikerInnen sind, die dann aber eben gleichzeitig diese Offenheit mitbringen, dass sie sagen, okay, ich muss hier aber jetzt nicht meine Exzellenz, zum Beispiel, dass ich virtuos bin auf der und der Ebene, ständig irgendwie präsentieren, sondern ich bin völlig bereit, dazu mich hier hinzustellen, keine Angst zu haben, was jetzt auf mich zukommt und dann damit umzugehen. Das heißt, selbst wenn ich ein Musiker, eine Musikerin bin, die im klassischen westeuropäischen Kontext eigentlich im Orchester spielt, stelle ich mich jetzt hier hin und muss irgendwie schief spielen. weil das jetzt gerade irgendwie viel besser passt, weil ich hier irgendwie, ne, so, also jetzt mal so, so ein bisschen platten Bildern zu arbeiten. Also ich habe keine Angst, mich zu nackig zu machen quasi und mich eigentlich in eine Position zu bringen, wo ich vielleicht nicht gut aussehen könnte, im Sinne von nicht gut klingen könnte, mit dem Ziel, dass es was Gemeinsames wird, was dann stärker ist. Ne? Also was dann quasi von außen dann doch eine Größe und eine künstlerische Qualität kriegt.
Und man muss raus aus der Komfortzone.
Genau, das ist wie so ein Mantra, das wir immer sagen. Ne?
Das ist ja unser Ding, dass wir sagen, wenn alle gleichzeitig aus ihrer Komfortzone herauskommen, dann ist es fair, weil alle es gleichzeitig tun, also inklusive Leitungen und allen, die dazugehören. Und in dem Moment dann Musik machen. Das ist eigentlich die Musik, die ich hören möchte.
Das heißt, es geht in die Breite, in die Größe und aus der Komfortzone raus. Wie fokussiert sich das denn dann wieder? Oder ist das immer jedes Mal ein neues, ganz freies Experiment mit unbekanntem Ausgang? Oder entwickelt ihr auch über die Jahre irgendwie sowas wie eine gemeinsame neue Sprache dann?
Ich würde schon sagen, dass ich schon irgendeine Art von Ästhetik ausmachen würde. Also ich glaube, man erkennt mittlerweile eine Handschrift oder eine Art und Weise des Musizierens, die da vielleicht stattfindet. Wir arbeiten ja so mit so ein paar Werkzeugtools, ne? Also, und eins davon ist zum Beispiel Nachahmung, das ist so mein Lieblingsthema. Also Nachahmung im Sinne von, ich verwandle mich, ich imitiere nicht, ich äffe nach, sondern wirklich dieses sich aneignen, sich anverwandeln, sich mit seinen Möglichkeiten, die man hat, versuchen, in das, was man nicht versteht, ja, reinzubegeben, dass darin dann eigentlich immer eine eigene neue Sprache entsteht, weil alle das machen so. Und jetzt ist es natürlich so, da würde ich sagen, dass das vielleicht zu einer Art von Handschrift oder zu einer Art von Ästhetik führt und gleichzeitig sie aber sehr wandelbar bleibt, weil ja immer neue Menschen sich ineinander verwandeln. Ja? Also das heißt, dadurch, sage ich mal, ist man vielleicht fast davor gefeilt, dass es irgendwie zu sehr nach Wiederholung gibt. Und gleichzeitig ist es aber auch ganz klar, hier geht es nicht darum, irgendwie ja, etwas so zu spielen, wie man es immer spielt, weil man muss sich eigentlich immer wieder neu verwandeln. Also mir fällt noch was zur radikalen Vielfalt ein. Und zwar, radikale Vielfalt bedeutet eigentlich radikal zeitgenössisch. So vielleicht. Also im Sinne von, wenn wir zeitgenössische Musik machen wollen, und das wollen wir, dann kann sie nicht vielfältig sein, weil sie dann nicht mehr zeitgemäß wäre, würde ich behaupten. Unangenehmen Sachen waren und sind natürlich nach wie vor da, wo quasi Vielfalt behauptet wird und es letztlich aber in so einer sehr, sehr, sage ich mal, bescheidenen Art gemacht wird und wo dann letztlich, ja, sehr kitschiges Verständnis von Vielfalt stattfindet. Also wo zum Beispiel nach wie vor Hierarchien bestehen, die gar nicht gemeint, also die vielleicht, glaube ich, gar nicht gewollt sind oder gar nicht gemeint sind, aber die passieren. Also zum Beispiel, dass bestimmte Projekte, die klassische westeuropäische Musik machen, auf einem super Niveau abgehalten werden und stattfinden und dann eben im gleichen Kontext Musikprojekte stattfinden, die halt mit anderen Instrumenten außereuropäischen stattfinden und das dann aber auf einem sehr weniger qualitativen Niveau machen, weil es ja so schön ist, dass die da überhaupt zusammenkommen und wir alle miteinander Musik machen. Das ist so ein bisschen auch, sage ich mal, wie unser Projekt, wo wir uns damals vor, jetzt sind wir schon bei 12, 13 Jahren kennengelernt haben, oder wo wir angefangen haben, über die Idee des Trickster-Orchesters nachzudenken. Selbst wenn super MusikerInnen zusammenkommen und der Kontext oder die, die das machen, nicht das wirklich verstehen, was wir hier machen wollen oder nicht die Agenda haben, auch wirklich Kunst zusammen zu machen, dann wird daraus ganz schnell so ein Runterbrechen auf Hauptsache, da sind Menschen, die sehen möglichst fremd aus, ja, möglichst divers, in Anführungsstrichen. Und dann ist es eigentlich egal, was die machen, weil es geht nur darum, eigentlich so eine Art Völkerverständigungs- und irgendwie zu zeigen. Und dann geht es überhaupt nicht mehr um Kunst und Qualität, und das ist, finde ich, ein Fehler, weil dadurch nämlich das dann so ausgehöhlt wird. Also der Inhalt wird genommen, dann bleiben wir natürlich als Gesellschaft, und jetzt, wenn ich jetzt sage, dann wir, dann meine ich jetzt mal kurz die Mehrheitsgesellschaft erlebt dann letztlich Vielfalt immer nur in einem kitschigen, unkritischen, unreflektierten Kontext, und das wird dann nie Teil einer Selbstbefragung der Gesellschaft, sondern es wird immer nur so ein, ja, wir sind alle toll und trommeln jetzt miteinander. Also jetzt, das war jetzt ein bisschen böse gesagt, ne? So, aber das ist zum Beispiel, finde ich, das perfekte Beispiel, warum das im Theater funktioniert. Im Theater schon längst postmigrantisches Theater und Kunst stattfindet und man sieht, dass Qualität stattfindet, Selbstbefragung, und in der Musik eben das noch nicht so verbreitet ist.
Der Trickster ist ja, wo du Theater gerade sagst, eine mythologische Figur, ein Gestaltwandler. Du hast jetzt, oder ihr habt es teilweise jetzt schon angesprochen, was euch persönlich betrifft, vielleicht noch etwas allgemeiner gefasst. Was würdet ihr euch denn wünschen, dass sich da wandelt in der Musikszene?
Na, für mich ist es das Wichtigste, dass alles auf Augenhöhe miteinander verhandelt wird. Und dass Diversität eben nicht nur das ist, was man mit dem Auge sieht und vielleicht auch mit dem Ohr ein bisschen hört, sondern auch die Ansätze, die Prozesse finde ich total wichtig. Dass das Programm irgendwie ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher schon klar sein muss, wer ist der Komponist, wie und was komponiert der, zu wann werden die Noten abgegeben, wie werden sie abgegeben, und dann gibt es diese zwei Tage zum Proben und einen Tag in dem Raum. Ich weiß nicht, da gibt es so bestimmte Prozesse, die man kennt. Und wenn man diese Prozesse hinterfragt und neue Sachen ausprobieren möchte, nee, so machen wir das hier aber nicht. Oder nee, so habe ich das aber noch nie gemacht. Und es ist genau das, was mich gerade interessiert. Wenn ich etwas finde, wo jemand mir sagt, so haben wir das, so machen wir das nicht oder so haben wir das noch nie gemacht. Oder wir machen das schon seit 40 Jahren so und so. Dann sind das für mich immer die Momente, wo ich dann sage, ja, deswegen müssen wir es doch jetzt mal anders machen. Weil wir haben es ja schon 40 Jahre so gemacht. Dann lass uns das doch jetzt mal auf den Kopf stellen und schauen, was kommt dabei raus. Und vielleicht erkennen wir dann auch in dem Prozess, naja, es gibt schon Sachen, die schlau sind, die sich im positiven Sinne etabliert haben, und don't change the working system, dann kann man da ja auch mal was mit von nehmen wieder oder mit drin lassen. Aber es ist doch gerade spannend, wenn man dann irgendwie mal die Sachen auf den Kopf stellt und dann schaut, Moment mal, da kommt ja was ganz anderes Spannendes raus. Und das kann man wieder extrahieren und das wieder woanders schieben. Also ich möchte einfach prozesshaft leben und möchte gerne so, das bringt mich nach da und das bringt mich nach da. Und dann entsteht auf einmal so ein Baum mit ganz vielen, was heißt Branches?
Ästen,
Zweigen, die einen so ein ganz, genau, das bringt einen so viele unterschiedlichen Ecken, und es gibt eben nicht diesen einen Weg, diesen einen Zweig, sondern es entsteht irgendwie was dann, da sind wir wieder bei der radikalen Vielfalt, die ich gerne hören und sehen möchte und spüren möchte, auch im Prozess.
Und auch da wieder ist das Theater uns voraus, ne? Weil Stoffentwicklung ist mittlerweile ein etabliertes Arbeitsmedium, also das heißt Theaterstücke, wo klar ist, das Stück wird eigentlich erst gebaut und geschrieben, während geprobt wird. Das ist was total etabliert ist mittlerweile schon. In den Musikstrukturen gibt es das noch nicht so, dass man sagt, okay, wir machen hier ein Projekt, auch ein großes Projekt mit dem Orchester, jetzt beim Berliner Philharmonikern, und sagen, gibt uns mal bitte 2 Monate Zeit und wir entwickeln jetzt was zusammen. Habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, dass sowas existiert. Das wäre jetzt zum Beispiel was, ne? So. Und das andere ist ja was, Fabian Levy immer auf den zu kommen, der einen super Artikel geschrieben hat zu diesem Thema, wie man eigentlich die Strukturen ändern müsste oder beziehungsweise was die Strukturen sind. Und der zeigt das ja ganz gut auf, wie auch eben die Musik im Gegensatz zu Theater, Literatur und den Wissenschaften so krass dieses Museale hat, ne? Also dass wir in der Musik wie nirgendwo anders so nicht zeitgenössisch sind. Und zwar auch so wenig zeitgenössisch wie jemals in irgendeiner Epoche zuvor. Ne? Also wie war das, als Mozart sein Klarinettenkonzert schrieb, war die Klarinette irgendwie 3 Monate alt oder so? Also die waren immer zeitgenössisch. Und das heißt, dass meine Forderung oder mein, wenn ich ein Manifest schreiben würde, würde ich erstmal nach zeitgenössisch, würde ich da hinschreiben, wir sollten wieder zeitgenössisch werden. Wir sollten raus aus dem Musealen, wir sollten das nicht vertreiben, weil dann immer sofort alle aufschreien, dann würden wir Mozart nicht mehr spielen. Sag ich, nein, der wird noch gespielt, keine Sorge. Aber wir sollten viel mehr zeitgenössische Strukturen, die Institutionen sollten sich um zeitgenössische Musik bemühen. Uraufführungen sollten nicht etwas sein, was ab und zu mal vorkommt, sondern das sollte einfach stattfinden, immer. Und dementsprechend auch die neuen Strukturen wachsen und so, dass die Musik eben wieder eine relevante Beitrag zur Gesellschaft leisten kann und vor allem auch die Kunstmusik, weil ich habe das Gefühl, zur Gesellschaft den relevanten Beitrag leistet eher die Popmusik und wenn dann das Musiktheater. Und da sind wir dann aber auch wieder beim Theater, also im Sinne von Inszenierung und da findet das natürlich statt.
Das hat Gorki schon erwähnt vorhin. Als Theater für Postmigrantisches bräuchte es so einen Raum auch für die Musik? Also würde das helfen oder sollte das eigentlich eher überall angedockt sein?
Ich glaube, dass das Gorki ein super, super Modell ist. Ich weiß gar nicht, ob sich das widersprechen muss. Ne? Also wir können ja einfach sagen, ja, es wäre gut, wenn wir einen Raum hätten, der wirklich sagt, wir verschreiben uns jetzt mal einer postmigrantischen Musik und schauen, was heißt eigentlich zeitgenössische postmigrantische Musik? Und eben nicht im Sinne von, wir zeigen jetzt, weil das macht das Gorki ja nicht, das führt ja jetzt nicht alte Theatertraditionen auf, sondern macht ja zeitgenössisches. Ne? Das heißt, das müsste auch immer klar mitgedacht werden. Wir machen hier zeitgenössische, postmigrantische oder transtraditionelle Musik. Dafür, das wäre super, wenn es so ein Haus gibt. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, natürlich müssten sich alle Institutionen von den Philharmonien, den Opernhäusern, den Konzerthäusern sich Diversität oder im Sinne von radikale Vielfalt einverleiben und sagen, okay, also auch wir müssen zeitgenössisch werden und zeitgenössisch heißt immer vielfältig.
Das war des Pudels Kern zum Thema radikale Vielfalt mit Max Czolek, Igor Levit, Simin Samawati und Ketan Bhatti. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse. Und die Partner von des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und der WDR 3. Und wir danken sehr herzlich der Klausen-Simon-Stiftung, der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL.